72 Tage. Getrieben rannte sie die schmale Gasse hinab. Der Himmel war grau, beinahe schwarz und es regnete seit vielen Stunden. Tropfen stachen auf der nackten Haut ihrer Arme wie spitze Nadeln. Wasserbäche fluteten durch die Gasse und hatten die Sommerschuhe der jungen Frau völlig durchnässt. Das blonde Haar klebte an ihrem Kopf und ihr Make-up war, sowohl vom Regen als auch vom Weinen, völlig verschmiert. Doch daran verschwendete sie nun keinen Gedanken mehr. Denn Sorgen wie diese kamen mir banal vor. Sie war vermutlich die einzige weit und breit, die sich nicht wegen des Regens in ihrer Wohnung verschanzt hatte. Aber wozu auch? Ein Leben hatte sie, anders als die anderen, ohnehin nicht mehr. In ihrem Herzen herrschte ein großes Durcheinander. Ungläubigkeit wurde zu Sprachlosigkeit. Sprachlosigkeit wurde zu Trauer. Trauer wurde zur Frage nach dem Sinn ihres Daseins. Sie stand vor dem Abgrund, weil nichts die Antwort war. Nichts hatte einen Sinn. Nichts war es wert, sich von Alltag und Routine fesseln zu lassen, weil alles vergänglich war und es nichts gab, wofür es sich zu leben lohnte. Der Sinn ihres Lebens war immer Daniel gewesen. Aber er war jetzt fort und riss ihr damit den Boden unter den Füßen weg. Er war ihr Leben. Jetzt war sie ohne ihn. Lebte sie also noch? Sie atmete, ihr Herz schlug, im Moment sogar ziemlich schnell. Sie aß und trank, stand jeden Morgen auf und ging abends ins Bett. Aber lebte sie wirklich noch? Was war mit den vielen Stunden zwischen Aufwachen und Schlafen, in denen sie bloß trüb die Wand anstarrte und dem regelmäßigen Ticken der Küchenuhr lauschte? Nun erreichte sie das moderne Zentrum des Städtchens. Hier wohnten vor allem glückliche junge Familien mit Kindern. Ein unerträglicher Schmerz durchfuhr sie. In einem der Häuser, an denen sie vorbeilief, brannte Licht, sodass sie die Silhouetten seiner Bewohner erkennen konnte. Eine Frau legte ihren Kopf sanft auf die Schulter ihres Mannes. Er umarmte sie und zwei Kinder sprangen fröhlich durch den Raum. Weiter, nur weiter, bloß nicht hinsehen. Sie senkte den Blick und setzte ihren Weg eilig fort. Nun entfernte sie sich weiter vom Stadtkern und gelangte in jene Hochhausgegend, welche Daniel und sie meist zu umgehen versucht hatten. Zwielichtige Gestalten trieben sich hier herum, selbst bei Tage, und sie wusste nicht, weshalb sie ausgerechnet diesen Weg ging, jetzt, da es bereits allmählich dunkelte. Düster türmten sich die riesigen Bauten auf und streckten sich dem Himmel entgegen. Bedrohlich sahen sie aus, wie sie die letzten Sonnenstrahlen verschluckten, welche nur hier und da durch das kränkliche Licht vereinzelter, flackernder Laternen ersetzt wurden. Ein älterer Mann streunte durch die Straßen. Er trug eine fleckige Jogginghose und eine Jacke aus billigem Lederimitat. In seiner Hand hielt er die Tüte irgendeines Discounters, deren gläserner Inhalt mit jedem Schritt klirrte. Ihr Besitzer lief von einer überfüllten Mülltonne zur nächsten, wühlte eifrig darin herum und zog hin und wieder eine Flasche heraus, die er dann sofort in die Tüte steckte. Die junge Frau blieb stehen und verschmolz mit dem Schatten eines Hauses. Nachdenklich beobachtete sie den Flaschensammler, der in diesem Moment freudig aufschrie, als er eine Schnapsflasche aus dem Müllberg fischte. Zögernd trat sie aus ihrem Versteck hervor und ging auf den Flaschensammler zu. Er bemerkte sie erst kurz, bevor sie bei ihm ankam, zog spöttisch eine Augenbraue hoch und musterte sie langsam von oben bis unten. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass das Kurzarmshirt völlig durchnässt war. Hastig zog sie ihren Geldbeutel aus der Tasche hervor und reichte ihn dem Mann. Nun schwand das Lächeln. Er beäugte sie misstrauisch. »Was soll das?« Seine Stimme klang rau, ein bisschen heiser. »Sie brauchen es dringender als ich.« Sie erschrak über den kalten Klang ihrer Stimme. Dabei könnte sie nicht aufgewühlter sein. »Daniel, Der Name hallte seit Wochen ständig in ihrem Kopf wider und ließ einen Sturm in ihr toben. Noch immer machte der Obdachlose keine Anstalten, das lederne Portemonnaie an sich zu nehmen, das sie ihm entgegenhielt. Er schien verwirrt zu sein, wollte ihr nicht trauen. Als könnte irgendeine Absicht dahinter stecken, die er nicht durchschaute. Stattdessen wusste sie einfach, dass sie in wenigen Minuten weder Geld noch irgendetwas anderes mehr brauchen würde. Vorsichtig platzierte sie das Portemonnaie vor ihm auf dem regennassen Boden. »Nehmen Sie es, ich brauche es nicht«, sagte sie und wandte sich ohne ein weiteres Wort von ihm ab. Noch lange Zeit spürte sie seinen bohrenden Blick im Rücken, als sie langsamer nun durch die Straße ging. Bald erreichte sie den Fluss, der die Landschaft am Ende des Viertels durchschnitt. Der Gedanke, in dem wilden Strom unterzugehen, gefiel ihr nicht. Dennoch betrat sie die Brücke, die darüber führte. Die Absätze ihrer Schuhe klackten auf dem Pflasterstein und gesellten sich als einziges Geräusch zu dem ununterbrochenen Rauschen des Flusses und dem Niederprasseln des Regens. Genau in der Mitte der Brücke blieb sie stehen. Ohne länger nachzudenken, stieg sie über das rutschige Geländer. Sie sah hinab auf die tosenden Wassermassen unter sich, tiefschwarz in der Dunkelheit. 20 Meter, vielleicht auch 30, trennten sie von der Wasseroberfläche. 3 weitere vom steinernen Grund. Es würde ganz schnell gehen. Ein kurzer Moment des Schmerzes bloß und es wäre vorbei. Es würde nichts mehr wehtun. Nur ganz kurz, für einen Augenblick. Sie musste sich nicht fürchten, denn alles war besser als hier zu sein. Sie musste nur loslassen. Einfach los. »Hey, was machst du denn da?« Sie zuckte zusammen. Als sie sich umdrehte, erkannte sie den Flaschensammler, der in der einen Hand die prall gefüllte Plastiktüte hielt, in der anderen ihren Geldbeutel. »Lassen Sie mich in Ruhe.« Ihre Stimme klang brüchig, und für einen kurzen Moment war sie unsicher, ob er sie überhaupt gehört hatte. »Ich bin von uns der, der nix hat. Und trotzdem bist du die, die jetzt da steht.« »Ich hab weniger als nichts. Man sieht es mir bloß nicht an.« Zu ihrer Überraschung warf er den Kopf in den Nacken und lachte laut. Mit allem hatte sie gerechnet, nur damit nicht. »Hat dein Liebster dich verlassen und nun weißt du nicht mehr weiter?« Der spöttische Unterton in seiner Stimme machte sie wütend. »Nein, ich meine, ja, doch, aber das ist es nicht.« »Was dann?« »Das geht sie nichts an«, fauchte sie. Wieder hob er eine Augenbraue. »Sprich mit mir, vielleicht bleibst du dann am Leben, Schätzchen.« »Mein Leben hat einfach keinen Sinn«, hauchte sie kraftlos. »Kein Leben hat einen Sinn«, antwortete er. »Aber leben können wir es trotzdem.« Stumm starrte sie ihn an, und er blickte zurück. Sie war zu müde, um seinen Worten wirklich folgen zu können. »Süße, ich hab kein Zuhause. Leb auf der Straße von dem Geld, das ich mir aus den Tonnen klaue. Du hast ein Haus, hast Kohle. Und wenn du bloß eine Putze bist, wär das mehr, als ich je schaffen könnt. Ich hab die Härten mehr abgekriegt als du.«
»Meinen Sie? Das kommt darauf an. Haben Sie Kinder?«
Verdutzt vom Themenwechsel nickte er. 2 Söhne. Erwachsen.
Ich hatte einen und er war alles für mich. Er ist 5 geworden. Vor 72 Tagen ist er gestorben. Krebs. Ist nicht das die volle Härte?«
»Hey, es ist kein Wettbewerb, ja?«
»Lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay? Ich denke zu viel und ich denke nur an ihn. Ich bin alleine auf der Welt und das will ich nicht. Ich kehre zu ihm zurück.« Vorsichtig machte er einen Schritt in ihre Richtung.
»Wirst du, früher oder später. Alles der Reihe nach, du bist doch noch jung.«
»Aber ich habe nichts, was mir wichtig ist. Ich kann ihn nicht vergessen und das will ich auch nicht.
Sollst du doch gar nicht. Denk an ihn, aber lass dich nicht von ihm kaputt machen. Oder denkst du, das hätte er gewollt?
Für einen Moment herrschte Schweigen und das Geräusch des Regens gewann Oberhand. Dann flüsterte sie: Aber was bin ich ohne ihn?
Was warst du mit ihm?
Mutter.
Mutter. Und jetzt bist du du.
Ich hab genug gesehen.
Findest du? Fragte er.
Ja, rief sie. Hatte er ihr denn gar nicht zugehört?
Er sagte: Ich mag mein Leben. Du denn's nicht. Woher kommt das, wenn doch alles so grausam ist?
Keine Ahnung, vielleicht trinken sie genug, um es zu ertragen.
Schallendes Gelächter.
Nein. Ich sehe das, was ich finde, und nicht das, was ich finden will.
Deutlich sicherer nun, machte er zwei weitere Schritte auf sie zu und stand plötzlich ganz nah am Brückengeländer.
Wie heißt du? Wollte er wissen, und auf einmal klang seine Stimme ganz sanft.
Sie zögerte für einen Moment.
Elka.
Hallo Elka, ich bin Walter. Komm, gib mir deine Hand, ich helf dir rüber. Dir ist sicher kalt.
Zögernd und zweifelnd blickte ihm Elka ins Gesicht.
Denkst du, dass mein Leben noch sinnvoll ist? Fragte sie langsam.
Nein. Aber Sinn ist das, was du finden kannst.
Es würde noch lange dauern, bis sie die Bedeutung dieses Satzes erfassen würde.
Walter lächelte sie aufmunternd an und entblößte dabei eine Reihe schiefer gelber Zähne.
Vielleicht war er der einzige menschliche Mensch, der Elka je begegnet war.
Vielleicht war er der Erste, der je wirklich mit Elka sprach. Nicht mit Daniels Mutter oder der Frau, die sie sonst immer vorgeben musste zu sein.
Vielleicht hatte sie es bisher einfach nie zugelassen.
Letztendlich waren es nicht seine Worte, die sie dazu brachten, seine Hand zu ergreifen und sich zurück auf die sichere Seite des Brückengeländers zu begeben. Es war das offene Lächeln, das so verständnisvoll war.
Du musst frieren, Elka. Komm, nimm meine Jacke.
Erst jetzt, da er es abermals erwähnte, bemerkte sie die Gänsehaut, die sich auf ihren Armen gebildet hatte, und sie nickte zitternd. Behutsam legte er die nach Nikotin stinkende Jacke um ihre Schultern.
Danke, flüsterte sie.
In diesem Moment versiegte der Regen. Elka schaute nach oben gen Himmel. Der Mond brach durch die dicke Wolkenschicht. Für einen Augenblick, ganz kurz nur, glaubte sie, zwischen all den Regenwolken Daniels kleines Engelsgesicht sehen zu können. Dann wurde er von einer schwarzen Wolke verdeckt und ließ sie gehen. Er ließ sie gehen nach 72 Tagen.